Der Flughafen ist natürlich in der Zeit ein rasant wachsendes, eine infrastrukturelle Einrichtung, genauso wie es an anderen Orten war, also in München zum Beispiel oder natürlich vor allem auch in Berlin mit Berlin-Tempelhof. Also der Flughafen Halle-Leipzig war eben ein wirklich bedeutender Dreh- und Angelpunkt im Flugbetrieb dieser Jahre. Also es ist durchaus so klein dieses Gebäude natürlich auf den Fotografien auch aussieht, ist es natürlich wirklich ein wichtiger Ort für die Region auch gewesen und durchaus ein bedeutender Standort in Deutschland. Also das kann man schon sagen.
Wie muss man sich denn überhaupt den Flugverkehr in den frühen 30er Jahren vorstellen?
Naja, etwas reduzierter der Flugverkehr. Ich meine, ist natürlich schon so, dass in den Jahren so zwischen 1926, 27 und 1930, also ungefähr in den Jahren, in denen der Flughafen Halle-Leipzig angelegt wird, verlegt wird ja aus verschiedenen Standorten, ne? Also sowohl Leipzig hat den Flughafen, Halle ja auch, dass in der Zeit der Flugbetrieb einfach enorm ansteigt. Das heißt aber nicht, dass das irgendwas mit unserem heutigen Flugbetrieb zu tun hätte. Sie müssen sich da in Berlin zum Beispiel 1929 in Tempelhof einen Betrieb von, also im Tagesdurchschnitt maximal 100 Fluggästen vorstellen. Das heißt also, wenn da ein- bis zweimal pro Stunde in Halle Leipzig ein Flugzeug gestartet ist, dann war das tatsächlich ein Großflughafen für die damalige Zeit. Also einer der wahrscheinlich 5 größten Flughäfen im deutschen Gebiet.
Und für eben diesen Flughafen entwirft jetzt Hans Wittwer ein Gebäude. Was ist das denn für ein Gebäude?
Ja, es war ja leider ein Gebäude, weil es uns im Zweiten Weltkrieg restlos abhanden gekommen ist, ne, durch die Kriegszerstörungen. Es ist wenn es heute noch stehen würde, könnte man sagen, wirklich eines der wichtigsten Gebäude des neuen Bauens, also der modernen Architektur in Deutschland. Das kann man, glaube ich, wirklich ohne Übertreibung so sagen. Es ist ein sehr, sehr ästhetischer Bau, der auch sehr stark auf die Transparenz des Flughafenrestaurants setzt, das ja im Obergeschoss war und von dort aus konnte man durch große Glasfronten dann auf das Rollfeld sehen, also auf den Flugbetrieb. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass dieses Restaurantgebäude im Grundsatz eines von 3 Gebäuden an diesem Flughafen war. Also es gab einen Hangar, in dem die Flugzeuge untergestellt wurden und dann gab es ein Verwaltungsgebäude, das ziemlich provisorisch war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann gab es ein Flughafenrestaurant, was ja schon sehr viel aussagt über das Spektakel, was der Flugbetrieb damals war. Da waren also durchaus Leute, die nicht nur warteten und abflogen, sondern die dorthin fuhren und sich eben im Restaurant, im Café, es sieht ja aus, wenn man die Fotografien ansieht, wie so ein kleiner Biergarten fast, ne? Die sich dann einfach dieses Spektakel des Flugverkehrs ansahen. Also das ist ein Gebäude gewesen, das wirklich von der Ästhetik her und der Anmutung durchaus vergleichbar ist mit dem Bauhausgebäude in Dessau von Walter Gropius. Und es ist ja nicht umsonst so, dass Hans Wittwer, der Architekt, ja vorher mit Hannes Meyer, dem zweiten Bauhausdirektor, zusammen ein Büro geführt hat. Also das merkt man schon ganz deutlich, dass es dort hier durchaus Verwandtschaften gibt, auch in der Architektur.
Dem Spektakel des Fliegens quasi gerecht werden, indem die Restaurantgäste blicken können auf das Flugfeld. Was sind denn andere Maximen, unter denen Hans Wittwer dieses Gebäude baute?
Die Maximen von Hans Wittwer können wir uns leider auch nur aus den Fotografien und ein paar anderen Zeichnungen und Plänen sozusagen herausziehen und interpretieren. Er hat einen Text uns hinterlassen, der aber eher beschreibender Art ist. Also insofern ist das nicht ganz einfach. Es geht auf jeden Fall um Transparenz. Also man soll, wenn man oben im Restaurant sitzt, sehr schön raussehen können, also eine Panoramawirkung haben und die Flugzeuge sehen, wie sie kommen, also landen und starten und stehen und die Fluggäste vielleicht, die ein- und aussteigen. Dann gibt es natürlich, sagen wir mal, wenn wir ins Interieur hineingehen, durchaus eine bemerkenswerte Farbigkeit, die in den Quellen bemerkt wird und auch beschrieben wird. Also es gibt getönte Gläser, es gibt farbige Textilien, die an der Burg Giebichenstein hergestellt wurden. Ja, alles überhaupt, die ganze Ausstattung von der Burg Giebichenstein in Halle stammt aus den Werkstätten dort. Also es ist ein Ort, der modernes Interieur, moderne Technik und eben auch moderne Architektur durchaus miteinander verbinden will. Und diese Transparenz von innen nach außen zu sehen, die hat natürlich ein Gegenstück und auch das ist uns in den Fotografien erhalten. Das heißt natürlich, dass es nachts oder wenn es dunkel war, auch beleuchtet war, dieses Restaurant, sodass man sozusagen von außen dann einen wirklich hell erleuchteten Restaurantraum auch gesehen hat. Also wie so eine große Laterne auf dem Flughafen. Also das ist sicherlich ein Punkt, der da auch noch eine Rolle spielt.
Eine große Laterne des Nachts auf dem Flughafen und vielleicht auch so ein ganz bisschen angeglichen an das, wie so ein Flugzeug aufgebaut ist, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja so zwei Träger in der Mitte und davon gibt es dann wie so die zwei Flugzeugflügel, die die Dachkonstruktion dieses Hauses bilden. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf diese Synthese zwischen moderner Architektur und ja einer ganz modernen Form des sich Fortbewegens, dieses Fliegen. Wie kann man das denn zusammenbringen?
Ja, also ich meine, Sie haben das ja schon angesprochen. Also ob das nun so ist, dass diese Betonträger des Flughafenrestaurants wirklich auf das Flugzeug anspielen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Man kann das dort natürlich hineininterpretieren, aber in jedem Fall ist das vollkommen richtig, dass die moderne Technik, also auch gerade die Fortbewegungsmittel dieser Zeit, also die großen Dampfer, die großen also Überseedampfer, die nach Amerika gefahren sind, die großen Lokomotiven dieser Zeit, die natürlich erheblich schneller wurden in diesem Zeitraum und natürlich vor allem das Flugzeug einfach eine unglaubliche Begeisterung erfahren haben. Und das hat ja was mit der schnellen Bewegung zu tun und sich mit der Faszination, jetzt tatsächlich fliegen zu können und von A nach B fliegen zu können. Also das ist natürlich alles, es kommt der Moderne sehr entgegen mit ihrer Technikbegeisterung, das ist ganz klar. Aber was sicherlich auch nicht ganz unwesentlich ist, man sieht das ja auch am Bauhausgebäude in Dessau, Walter Gropius hat es ja durchaus für die Aufsicht auch angelegt und es ist auch so fotografiert worden. Also die Welt von oben zu sehen, ist wirklich ein Spektakel, das sich in dieser damaligen Zeit für einen großen Teil der Bevölkerung, die sich das natürlich leisten konnte, erschloss. Und ich glaube, gerade dieser Punkt, dieser neuen Sicht auf die Welt, also das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen bei dem ganzen Betrieb um die Flughäfen drumherum. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen.
Was gibt es denn zu sagen zu dem, was Hans Witwer vor bzw. nach diesem Restaurationsgebäude für den Halle-Leipziger Flughafen gebaut haben? Wie sieht der Lebenslauf dieses Architekten aus?
Ja, Hans Witwer ist ein bisschen eine traurige Figur, muss man sagen. Also eigentlich startete er ja wirklich sehr, sehr hoffnungsfroh in sein architektonisches Leben. Ist ja ein Absolvent der ETH Zürich gewesen, kam aus der Schweiz, also aus Basel, aus dem Raum und hat dort seinen späteren Kompagnon Hannes Meyer kennengelernt und ging mit ihm ja auch dann nach Dessau, ans Bauhaus Dessau, übernahm dort die Architekturklasse. Hat sich dann aber dort zerstritten mit Hannes Meyer und wechselte dann nach Halle an die Burg Giebichenstein, um dort auch Architektur und Innenarchitektur zu lehren. Und hat in dieser Zeit einige wirklich sehr markante Gebäude auch gebaut. Also wir können da an die ADGB-Schule in Bernau denken, die ja jetzt auf die UNESCO-Liste nachgetragen wurde. Und das ist natürlich ein Gebäude, was er zusammen mit Hannes Meyer entwickelt hat. Hat wirklich einige sehr, sehr bemerkenswerte Entwürfe mit Hannes Meyer zusammen realisiert, bei denen auch nicht immer ganz klar ist, ob das Hannes Meyer ist oder nicht einfach wirklich ganz eindeutig eine Kooperationsleistung zwischen diesen beiden Architekten und kann dann mit der Burg Giebichenstein dieses Flughafenrestaurant realisieren und danach eigentlich 33 wird gekündigt, ne, von den Nationalsozialisten und steht dann mehr oder minder als freischaffender Architekt in Halle, kann noch dort, glaube ich, zwei Wohngebäude realisieren und muss eigentlich in die Schweiz zurück und wird nie wieder als Architekt tätig werden und stirbt dann eben auch sehr früh, schon 1952. Das heißt, eigentlich hat er sein Potenzial als Architekt nicht mehr ausnutzen können nach dem Weggang aus Halle, beziehungsweise auch nach 1933. Also das ist ein bisschen traurig, muss man sagen, weil alles, was uns das kleine Oeuvre zeigt, ist, dass er durchaus ein sehr, sehr begabter Architekt war und offensichtlich auch eine sehr angenehme Person, mit der man sehr gut zusammenarbeiten konnte. Aber das 20. Jahrhundert ist ja voll von solchen Lebensläufen mit traurigem Ausgang. Also insofern ist er da auch kein Einzelfall.
Der Flughafen selbst als Bauaufgabe entsteht ja so erst im 20. Jahrhundert. Wie hat sich denn dieser Flughafen als Bauaufgabe auch entwickelt in der Zeit und aber auch darüber hinaus?
Also sagen wir mal so, natürlich stimmt das vollkommen. Der Flughafen ist eine Bauaufgabe, die es erst seit dem Flugzeug gibt. Das ist ganz richtig, also seit dem 20. Jahrhundert. Und wenn Sie die frühen Flughäfen, die ja sowieso erst in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entstehen, vorher sind das ganz wenige und häufig auch dann tatsächlich Militärflughäfen. Aber wenn Sie die Passagierflughäfen nehmen dieser Zeit zwischen 1919 und 1933, dann sind das im Prinzip Anlagen mit einer Start- und Landepiste, also ein bisschen Asphalt, ne, ganz klar. Immer einem solchen Restaurantgebäude, Empfangsgebäude, was das meistens gleichzeitig auch war, und natürlich vor allem Flugzeughangars. Das sind also letzten Endes Orte, die sich zusammensetzen, also Ensembles aus ein paar Gebäuden und eine Asphaltpiste, da ist sonst auch nicht viel mehr vorhanden. Also das ist eine Bauaufgabe, die sich da erst entwickelt und dann aber tatsächlich seit den 40er, 50er Jahren ganz rasant entwickelt. Wenn Sie da denken an das TWA-Terminal von Eero Saarinen, in New York oder auch andere weltweite Terminals. Das ist natürlich wirklich etwas, was enorm viel größer wird und über solche Flughäfen wie Berlin-Tegel natürlich dann zu den internationalen Großflughäfen führt, die allerdings nichts mehr mit diesen damaligen Dingen zu tun haben. Das sind ja heute, wie Marc Auger das ausgedrückt hat, Nicht-Orte, also Orte, an denen man zwangsläufig Zeit verbringen muss in abgeschlossenen, merkwürdigen Gangsystemen, in denen die menschliche Kommunikation mehr oder minder zurückgefahren wird auf Telefonieren und Internetbetrieb. Also das sind natürlich, in der damaligen Zeit waren das wirklich Treffpunkte für die Gesellschaft auch. Ja, in diesen Restaurants, in den Biergärten drumherum. Heute ist das ja also etwas anderes einfach.
Wie konnte das denn passieren, dass der Flughafen sich zu einem sogenannten Nichtort entwickelt und ja da meistens irgendwie merkwürdig menschenfremde Passagen entstanden sind, die oftmals auch leer stehen oder die irgendwie so Transiträume darstellen?
Ja gut, das ist einfach eine Folge unserer Globalisierung der Welt und diesem unfassbar zugenommenen Verkehr, diesem weltweiten Flugverkehr, der natürlich also mit Millionen von Fluggästen jährlich zu tun hat. Und mit der Abwicklung, die das Ganze ja auch nach sich zieht, also Flughäfen sind heute natürlich logistische Großunternehmungen. Sie brauchen ja heute zum Beispiel einen Kommunikationsdesigner, einen Informationssystemdesigner, der ihnen überhaupt nur die Signaletik professionell regelt in einem Flughafen. Das ist ja alles hochgradig komplex geworden, auf technischer, aber eben auch auf solcher kommunikativer Ebene. Und ja, da bleibt natürlich auch vieles auf der Strecke. Und es ist, wenn Sie so einen internationalen Großflughafen heute nehmen, sind es natürlich auch Konsumzentren geworden, ne? Weil diese Zeit, die man dort verbringt oder verbringen muss, muss man ja eigentlich sagen, dann eben durch Konsum irgendwie hinter sich bringt. Aber es ist natürlich eigentlich, dieses Spektakel des Fliegens ist im Prinzip dahin. Ne? Diese Faszination der Moderne lässt sich heute nur noch sehr bedingt ablesen an einem Flughafen.
Was hat all das, was Sie gerade beschrieben haben, denn mit der Architektur der heutigen Flughäfen zu tun? Sie haben sich beschäftigt mit dieser ja sehr avantgardistischen Architektur auch des frühen 20. Jahrhunderts, die durch Hans Witwer am Flughafen Halle Leipzig entstand. Wie blicken Sie denn damit auf aktuelle Flughafenarchitektur?
Ja, also Flughafenarchitektur heute ist eigentlich reagiert ganz stark auf die funktionalen Notwendigkeiten und versucht die irgendwie, also diese infrastrukturellen Dinge und die technischen unter einen Hut zu bringen, was sicherlich hochgradig schwierig ist und natürlich auch Büros erfordert. Das sind ja alles Großbüros, die solche Aufgaben nur noch erledigen können weltweit, die sehr groß sind eben und auch sehr spezialisiert und letzten Endes nicht besonders viel Wert legen oder nicht sehr viel Wert gelegt wird auf ästhetische Belange. Ne? Flughafenarchitektur ist heute im Prinzip irrelevant. Wenn man jetzt die Entwicklung der Architektur ansieht, ist das keine besonders wegweisende Typologie. Also da müssen wir einfach mit diesen Großklötzen leben, die da so in die Landschaft gewürfelt werden. Die sind aus Ingenieurstechnischer Hinsicht sicherlich häufig viel interessanter als das architektonischer und innenräumlich. Also wenn Sie jetzt die Innenarchitektur ansehen, ist das ja auch alles höchst belanglos, was passiert. Es gibt natürlich einige wenige Ausnahmen, wo versucht wird, da auch mit einem Anspruch heranzugehen, aber das sind weltweit sehr, sehr wenige, würde ich sagen.